1924, also vor 100 Jahren, hat man hier in der Kirche neue Fenster eingetan. Die Fenster, sie bringen Licht. Wie düster und dunkel wäre es hier innen erst, wenn es keine Fenster hat. Das kann man auch übertragen auf unser Menschenleben. Das wahre Licht nämlich, das hier in unser Leben hineinscheinen. Und erst dann wird es richtig hell. Die Bibel sieht uns, wer das wahre Licht ist, Jesus Christus. Und wer ihm nachfolgt, dem wird es immer wieder hell. So steht es im Johannes 8. Und dann steht ja auch Gottes Wort. Sei wie eine Lampe, die uns leuchten und zünden auf unserem Weg. Von dem hören wir dann mehr in der Predigt, wie das Gott in unser Leben hineinscheinen will. Und bevor wir jetzt die Ausführungen von Rudi Schneider hören, hören wir ein ganz spezielles Lied auf der Orgel. Wir müssen kennen es. Es ist das Guggisberglied, eins, das ja historisch auch fest mit Wimmis verbunden ist.
Thank you. werte Frauen und Männer. Das Lied führt uns ein bisschen zurück in die Geschichte von Wimmis. Das sind die ältesten Notizen dazu, sie von 1741, wo drin ist gestanden, dass der Schulmeister Spring das anlässlich von einem Fest im Schloss da oben gesungen hat. Ich würde euch also nichts vorsingen, auch wenn ich Schulmeister war. Aber ich würde euch gerne ein bisschen die Geschichte von all diesen Fenstern hier führen und gehe weniger weit zurück, nur bis 1919. Dort ist im Verzeichnis der bernischen Kirchen ist gestanden, Kirche Wimmis, keine farbigen Glasfenster. Es war eine der wenigen Kirchen, oder sicher dann dem damals noch jungen Pfarrer Wellauer auch aufgefallen. Und er, der Kirchgemeinderat und der Burgerrat, haben dann beschlossen, das ein bisschen zu ändern. Sie haben den Künstler Ernst Link beauftragt. Der Ernst Link war Deutscher, aber bereits in der Schweiz geboren. Und er hatte seine Ausbildung in Zürich. Nachher ist er auf Bern gezogen, hat dort auch als Lehrer gewirkt, an der Kunstgewerbeschule. Und zu dieser Zeit schon bereits als Persönlichkeit zu den Berner Kunstkreisen gehört. Der Paul Klee hat 1903 ins Tagebuch geschrieben, dass der Ernst Link und seine Kollegen jeder hodelt, alle, also sie hodeln alle mehr oder weniger. Das bezieht sich auf Ferdinand Hodler. Der Ferdinand Hodler ist nachher später ist eine enge Freundschaft zwischen Ernst Link und dem Ferdinand Hodler gewesen. Oder Ernst Link hat nachher nach dem Tod von Ferdinand Hodler auch dem sein Werk noch betreut. Zu dem Werk von Ernst Hodler gehört zum Beispiel das Bild hier, ein grosses Wandbild in Bern in der Altstadt bei der Kramgasse. Oder auch Glasfenster in Frauenfeld, Wappenscheiben, Themenscheiben. So Glasfenster werden so hergestellt, dass man zuerst natürlich den Entwurf macht, Glas nachher das Wegschnitt und es einfärbt. Einfärbt mit einer Schmelzfarbe, etwas Email-ähnliches. Und das, was schwarz ist, Schattierungen, Zeichnungen, tut man mit dem Schwarzlot malen. Und das wird nachher noch gebrannt. Und die einzelnen Glasstücke, die so schon zweigeschnitten sind, werden nachher mit Blei montiert. Vielleicht kommt noch ein Schutzglas drüber und so entstehen die Glasfenster. Unsere Fenster hier sind vor allem eben Chorfenster, Themenfenster. Und das in der Mitte ist das Fenster vom heiligen Martin. Der Martin war Bischof in Thur, ungefähr um das Jahr 400 herum gelebt. Und der Legende nach soll er seinen Mantel geteilt haben mit einem armen Bettler. Der Bettler ist ihm nachher in der Nacht als Christus erschienen. Der heilige Martin ist auch der Schutzpatron dieser Kirche. Die Kirche ist dem Martin gewidmet. Das ist typisch für Kirchen aus dem 7. und 8. Jahrhundert. Also schon bereits die Vorgängerkirche von uns war eine Martinskirche. Auf der rechten Seite haben wir nachher den Reformator Berchtold Haller, der Reformator vom alten Staat Bern. Er segnet hier ein Ehepaar und typisch auch für ihn sind Zeichen der Reformation, die aufgeschlagene Bibel oder Abendmahlskelch. Das Ehepaar ist in der Kleidung der damaligen Zeit. Vielleicht geht es euch auch so. Am Anfang habe ich gemeint, es seien zwei Krieger. Einer mit Beret und einer mit Helm. Aber die Frau trägt für die damalige Zeit typische Huben aus Stoff. Und wenn man da noch schaut, sieht man auch das Gesicht unter der Hube voran schauen. Auf der rechten Seite, von euch aus gesehen, haben wir Königin Bertha. Sie wird auch als Stifterin der Kirche bezeichnet, denn ihr Mann, der Rudolf II. Von Burgund, hatte einen Traum gehabt. Mit diesem Traum hat er eine Stadt gesehen mit 12 Toren. Über jedem Tor ein Engel, der wach gehalten hat. Und der Priester hat ihn nachher so interpretiert, dass er 12 Kirchen zur Mutterkirche von einigen gründen sollte, dass sie die berühmten 1000-jährigen Kirchen um den Thunersee. Das alles geschehen etwa in der Mitte des 10. Jahrhunderts. Königin Bertha wird immer dargestellt beim Spinnen. Wenn ihr gut schaut, so seht ihr hier oben rechts so einen sogenannten Spinnrocken, einen Stecken, wo drauf das ungesponnene Garn ist. Und das hat in der ganzen Zeit, durch die Jahrhunderte durch, hat man immer wieder die Königin Bertha spinnend dargestellt. Sogar, wenn sie auf dem Ross war. Und selbst der Albert Anker hat Königin Bertha spinnend dargestellt. Wahrscheinlich war das Bild hier Vorbild für einen Ernst Lick. Kirchenfenster sind unten durchgeschrieben, wer sie gestiftet hat. Bei den Burgerfenstern weiss es nicht, aber wahrscheinlich hat die Burgergemeinde auch gestiftet. Jetzt gestiftet sie worden, der Berchtold Hauer vom Kirchgemeinderat, dem damaligen Kirchgemeinderat, das Mittelfenster mit Martin von Kirchgemeinde und Königin Bertha von mehreren Wimmiser Familien, die dann hier gelebt haben. Burgerfenster sind auch 1924 entstanden. Irrtümlicherweise gibt es Publikationen, wie zum Beispiel das 1000 Jahre Wimmis-Buch, wo es drinnen steht, sie sind 1931 dazugekommen. Aber es ist klar, die sind 1924 auch vom Ernst Link entworfen worden und vom Eduard Boss nachher ausgeführt. Denn wenn man nachher schaut, im Familienwappenbuch vom Staatsarchiv, so ist dort fast überall, wie fast jedem Wimmiser Wappen, Burgerwappen, steht Provinienz Kirche Wimmis 1924. Es sind nicht ganz alle Wappen 1924 entstanden. Es gibt Sättige, die früher, wo der Ernst Link auf alte Vorlagen zurückgreifen konnte. Zum Beispiel das Wappen von der Lennherr, da gibt es von 1507 eins. Von der Lötscher 1723. Von der Schmied und von der Wiesmüller auch sehr alte Wappen. Die haben sogar 2 verschiedene. Es wäre auch von diesen 3 Burgergeschlechtern ein älteres Beispiel da gewesen. Aber man hat es 1924 und nachher neu entworfen. Eigenartigerweise tauchen im Familienwappenbuch noch 2 andere Jahrzahlen auf. 1923 für das Gurtner Wappen. Ob das ein Schreibfehler ist oder ob der Ernst Link Anfang an ein Muster hat gemacht, könnte ja sein. Und das Springwappen ist vielleicht ein kleiner Nachzügler dazu. Speziell möchte ich noch das Wappen von den Wimmis Stucki erwähnen. Meinem Wissen nach gibt es im Moment niemand aus dieser Burgerfamilie Stucki Wimmis, denn sie hätten eigentlich ein anderes Wappen gehabt. Weil der Name Stucki kommt vom Stück Land her. Oder aber auch vom Stock von der Kanone, wo zum Beispiel die Imtiger Wappen eine hat, oder auch die von Grosshöchstädten. Und die Wimmiser Stucki haben sich hier eher für Kanonen als auf Feldli entschieden. Darum ist jetzt das Wimmiser Wappen auch mit der Kanone. Das ein bisschen zu den Wappen der Burger. Ergänzt werden sie auf der Südseite durch die 3 Wappen, die 3 Porträts der Reformatoren. 1931 ist das vom Ulrich Zwingli dazugekommen, zu seinem 400. Todestag. Und 1962 nachher der Martin Luther hier vorne und hinten der Johannes Calvin Beide 1962. Es sind aber nicht die jüngsten Wappen oder die jüngsten Scheiben, sondern wenn wir nachher zur Abdankungshalle nachgehen, finden wir drei Glasfenster von Walter Losli. Eins an der Eingangswand mit dem Namen Labyrinth und zwei nachher zur eigentlichen Halle rein mit den passenden Bezeichnungen Werden und Entfalten, Entfaltung, Vergehen und Auferstehen. Damit hätte ich mir eins durch die Fenster geschlossen und übergeben.
Danke, Rudi, für die spannenden Ausführungen. Ja, wenn wir wüssten, was in diesen 100 Jahren hier in alles ist geschehen, an Schönem und weniger Schönem, und doch besteht die Kirche noch. Es ist eine schöne Kirchgemeinde mit so vielen verschiedenen Menschen, die hier ein- und ausgehen, die mit Gott unterwegs sind. Und dass die Kirchgemeinde heute so lebt und blüht, das ist der Segen von Gott. Und für das wollen wir ihm danken. Wir wollen ihm Lob singen mit dem Lied «Sollte ich meinem Gott nicht singen?» 724, Strophe 1, 5 und 6. Wir stehen dazu auf. Die kleine Reise durch die Geschichte von unseren Kirchenfeistern hier in der Kirche führt uns schlussendlich zum Martin. Der Grund, warum unsere Kirche ja auch Martinskirche heisst. Für die, die die Predigt später werden nachher hören und den Vorlauf jetzt nicht mitbekommen haben, das Mittelfenster im Chor von unserer Kirche zeigt der heilige Martinus in seiner häufigsten Darstellung, nämlich bei seiner Mantelteilung. Rudi hat schon kurz angesprochen. Die Legende. Aber kennt ihr eigentlich die Geschichte von dieser Mantelteilung von Martin? Der Martinus, 316 oder 317, da ist man sich nicht ganz sicher, auf die Welt gekommen, im heutigen Ungarn. Sein Vater, ein römischer Offizier, und aufgrund von dem war auch der Martin verpflichtet, in den Militärdienst einzutreten. Bereits mit 15 ist er dann in die römische Ritterabteilung gekommen und schon gleich nach Gallien, im heutigen Frankreich, geschickt worden, um dort gegen das alemannische Heer zu kämpfen. Wenn und wo genau der Martin dem christlichen Glauben begegnet ist, weiss man, glaube ich, gar nicht so sicher. Ob schon daheim oder auch dann ganz sicher in seiner Zeit während dem Militär. Inzwischen selber schon römischer Offizier, hat er dann vor dem bevorstehenden Krieg, vor dieser Schlacht, um Entlassung gebeten beim Kaiser. Um so die Legende. Und zwar mit der Begründung, er will nicht mehr Soldat vom römischen Kaiser sein, sondern Soldat von Christus. Aber der Kaiser Julian hat das Gesuch abgelehnt. Und der Martin ist sage und schreibe ganze 25 Jahre lang noch beim Militär gewesen, bis ihm die Entlassung kam. Und jetzt zu dieser bekannten Szene im Jahr 334. Der Martin war gerade 18 gewesen. Er ist stationiert in Amiens. Mitten in diesem bitterkalten Winter ist ihm dort am Stadttor ein armer Mann begegnet, der kaum weder ein paar Lümpen um sich gewickelt hatte. In der Hoffnung auf Gnade hat der Mann die Vorübergehenden um Hilfe gebeten. Aber um es sonst. Niemand hat sich erbarmt. Der Martin hat ausser seinem Soldatenmantel und dem Schwert nichts bei sich gehabt. Und so hat er kurzerhand sein Schwert zur Hand genommen, den grossen, warmen Mantel in zwei Hälften geteilt und die eine Hälfte dem Mann geschenkt. Voller Dankbarkeit hat er das Geschenk angenommen. Die anderen Soldaten aber haben den Martin ausgelacht und verspottet wegen seinem halben Mantel. Und es wird sogar überliefert, er habe eine Bestrafung bekommen. Wegen Beschädigung von Militäreigentum. Aber Martin hat das nicht gekümmert. Er hat gewusst, dass er das Recht da hat. In der darauf folgenden Nacht hatte Martin einen Traum. Jesus Christus ist ihm erschienen. Habt ihr euch das auch schon mal erlebt? Dass in einem Traum euch Jesus selber begegnet ist? Ich habe das schon erlebt. Und es kann ihn tief bewegen. Auf jeden Fall ist ihm Jesus da erschienen, bekleidet mit dieser einen Hälfte vom Mantel. In diesem Traum sagt Jesus zu seinen Engeln, schaut, das ist der Martin. Er ist noch nicht einmal getauft. Und doch hat er mir in seiner Liebestat diesen Mantel geschenkt. Wie muss der Martin am nächsten Morgen erwacht sein? Tief darüber bewegt, dass ihm der lebendige Gott selber in diesem Traum begegnet ist. Tief darüber bewegt, dass das Christus selber war, der ihm da in diesem armen Mann am Stadttor begegnet ist. Gleich darauf hat sich der Martin taufen als Zeichen, dass er mit Christus unterwegs ist. Und ich denke, die Stelle in Matthäus 25 wird ihm daraufhin nie mehr aus dem Kopf gegangen sein. Wo Jesus selber sieht, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist wie zu einem Lebensmotto von Martin geworden. Und daraus können wir mitnehmen und lernen. Das Kleinste, was wir für jemand anderes machen, ohne Gegenleistung zu erwarten, Gott sieht es und er wird es nicht vergessen. Nach seiner endlichen Entlassung hat er zuerst in Genua als Einsiedler gelebt, später in Frankreich, der sogar das erste christliche Kloster gegründet, ist zum Priester geweiht worden. Die Bevölkerung hat Martin gern gehabt. Er war bekannt für sein bescheidenes Leben. Immer hat man ihn aufsuchen als Ratgeber, Helfer in Not. Und wo der Bischof von Tuch gestorben ist, hat sich die Bevölkerung der Martin als Nachfolger gewünscht. Die Legende besagt, der Martin wollte nicht Bischof werden. Er hat sich darum in einem Gänsenstall versteckt. Aber die Gänse haben ihn mit dem Geschnatter verraten. Und so sei er doch 372 zum Bischof ernannt worden. Trotz dem hohen Amt hat sich der Martin nicht verändert. Er hat nicht wie die anderen Bischöfe in grossem Reichtum gelebt, sondern wie vorher in einer einfachen Pusik hat sich seine Schuhe selber geputzt und sich lieber auf einem Schemmeli gehockt als auf dem Bischofsstuhl. Die Begegnung mit Jesus als Bettler, das muss man sich mal vorstellen, Gott als Bettler, das hat ihn das Leben lang geprägt. Immer wieder hat er auch Bedenken darüber geäussert, wie Rom den christlichen Glauben lebt. Er war nicht einverstanden damit, dass man die römischen Elemente vom Kaiserkult jetzt auf den christlichen Glauben überträgt. Zum Beispiel, dass wie der Kaiser einen Thron hat, oder die Bischöfe sollen einen Thron haben, oder dass die Leute, so wie sie vor dem Kaiser anknäulen und ihn verehren, das auch bei den Bischöfen machen sollen. Immer wieder hat er darauf hingewiesen, dass nur Gott zu verehren sei. Und der Personenkult war ihm zuwider. Jetzt gäbe es noch viel von ihm zu berichten, aber so viel für heute. 397 schliesslich ist er dann auf einer Reise gestorben und am 11. November beigesetzt worden. Und darum feiert heute noch ein grosser Teil der weltweiten Kirche am 11.11. der Martinstag. Die barmherzige Tat von Martin und auch sein weiteres Leben, das er gelebt hat in dieser nächsten Liebe, das soll uns zu denken geben. Darum ist er uns auch jeden Sonntag oder wenn noch immer mehr hier in das Gotteshaus reinkommen, vor Augen gemalt. Barmherzigkeit. Was bedeutet der uralte Begriff denn eigentlich? Wie würdest du Barmherzigkeit beschreiben? Was ist das? Gott selber beschreibt sich immer wieder in der Bibel als barmherzig. Er sagt gegenüber Mose, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Und Jesus hat Gleichnis erzählt, um Gottes Barmherzigkeit uns verständlich zu machen. Barmherzigkeit ist eine Charaktereigenschaft. Es beschreibt jemanden, der sein Herz öffnet für die Not des anderen und sich einem anderen annimmt. Im Ursprung, also in der Sprache der Bibel, im Hebräischen und im Griechischen, geht es ganz tief in seiner Bedeutung. Es offenbart uns das unglaubliche Wesen von Gott. Eines der schönsten Worte im ganzen Alten Testament ist das hebräische Wort Chesed. Chesed. Es drückt die unerschütterliche Liebe von Gott aus. Eine Liebe, die sich selber hergibt für einen anderen. Und die bleibt gleich, was geschieht. Es beschreibt eine tiefe Verbundenheit und eine Grossherzigkeit. So wie es steht im Jesaja 54,10, wo Gott zu seinem Volk oder mit auch zu jedem von uns heute, der zu ihm gehört, sagt: Denn die Berge mögen weichen, die Hügel wanken. Mit anderen Worten, es mag sich alles verändern. Aber meine Liebe wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Im Griechischen, der Sprache vom Neuen Testament, wird für Barmherzigkeit der Begriff Eleos gebraucht. Ihr kennt sicher den Gebetsruf Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich. Das geht darauf zurück. Es beschreibt eine innere Anteilnahme am Leid, am Unglück vor anderem, fest verbunden mit dem Drang, aktiv zu werden, zu helfen, zu trösten. Jesus beschreibt diese Eigenschaft von Gott so eindrücklich im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dort begegnet uns der Taugenichts, der Sohn, der sein ganzes Erbe schon vorziehen will, der nichts auf das gibt, was er von seiner Familie eigentlich überkommt, wo sein eigenen Weg gehen will, wo sein Zuhause nicht schätzt und wo auf ganzer Linie versagt und schlussendlich doch keinen anderen Ausweg sieht als zurück zum Vater. Der Vater erkennt ihn schon von Weitem. Er wird bewegt von Barmherzigkeit und Liebe. Zutiefst rennt ihm entgegen, nimmt ihn in seinen Arm und nimmt ihn daheim auf. Eleos meint die unverdiente Zuwendung von Gott zu uns. Es ist eine überschäumende Zuwendung. Und schlussendlich kennen wir ja auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Barmherzigkeit. Das Wort sagt uns, wie Gott mit uns umgeht. Barmherzigkeit. Das Wort sagt uns, wie Gott mit uns umgeht. Hier kann man sich die Frage stellen, wie reagieren wir auf die Barmherzigkeit von Gott? Oder wie gehen wir miteinander um? Wie gehst du mit dir selber um? Die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht. Er geht mit uns einen Bund ein, eine Beziehung. Ein Bund hat zwei Partner, oft einen stärkeren und einen schwächeren. Der Starke kümmert sich um den Schwachen und steht ihm bei. Das hebräische Bild hinter dem Wort Bund ist ein Haus, das ein wohlhabender Mensch bauen lässt, damit der Schwächer drinnen wohnen kann, Zuflucht findet, Geborgenheit und Sicherheit. Und darum steht im Psalm 23, wo wir alle so gut kennen: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, ein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Der Bund von Gott mit uns Menschen ist eine unerschütterliche Liebe. Die Geschichte von Gott mit seinen Menschen ist aber von Anfang an eine Geschichte voll von Brüchen und Neuanfängen. Und darum kommt solche unbedingte Liebe ja gar nicht ohne Vergebung aus. Ja, es geht ja gar nicht anders. Barmherzigkeit ist notwendig. Und zwar habe ich kürzlich gerade wieder auch vom Prophet Jona gelesen. Der Prophet Jona hat sich sogar darüber geärgert, über Gottes Wesen, dass er allen Menschen gegenüber barmherzig und gütig ist. Der Jona hat sich darüber geärgert, dass Gott sogar seinen Feinden gegenüber barmherzig ist. Und ich kann den Jona verstehen. Manchmal geht es mir auch so. Aber wie gut, dass Gottes Barmherzigkeit so viel grösser ist als meine. Ja, sie ist für alle Menschen da. Nicht selten hört man Leute, die sagen, ich kann machen, was ich will. Gott vergibt mir ja sowieso. Das habe ja der deutsche Schriftsteller der Heinrich Heine auf dem Sterbebett gesagt. Gott muss vergeben. Das ist schließlich sein Geschäft. Nein, es ist kein Geschäft. Das hier ist keine Geschäftsbeziehung zwischen Gott und Mensch. Es ist eine echte Beziehung. Es ist ein Bund. Und das setzt voraus, dass beide Beteiligten sich einbringen, soweit es möglich ist. Und in so einer Beziehung kann man aufeinander vertrauen. Die Gnade, die Barmherzigkeit von Gott ist keine billige Gnade. Sie ist keine Schleuderware. Gnade und Barmherzigkeit bedeuten nicht, dass sie in ihrer unerschöpferlichen Vorratskammer vor Kirchen hocken und mit leichtfertigen Händen einfach ausgeschüttet werden. Es ist kein Automatismus. Wenn ich Schuld bekenne, bekomme ich Vergebung und nachher kann ich fröhlich weiter lieblos unter Sünde leben. Hey, wenn ich einem anderen vertraue und sehe, was Gott in seiner Barmherzigkeit für mich tut und schon da hat, dann kann ich doch das nicht ausnutzen. Gott wird in Jesus an Weihnachten Mensch. Er kommt auf meine Stufen runter und er erlebt und erleidet unser Leben und einen schrecklichen Tod am Kreuz dazu. Und ist dort am Kreuz für jeden Menschen gestorben. Und darum ist es nicht an mir, die anderen Mitmenschen zu richten, zu verurteilen. Das macht Gott. Das können wir ihm überlassen. An mir ist es, barmherzig zu sein, so wie Gott mit mir barmherzig ist. Und wenn ich jetzt das so ausspreche, merke ich, ui, das gilt ja für mich selber auch. Erst recht, wenn ich das euch so predige. Ihr doch für mich beten, dass ich das kann. So wie Gott mir immer wieder einen Neuanfang schenkt, dass wir das einander auch können. Mit Jesu Tat am Kreuz ist die Schuld und das fehlerhafte Verhalten nicht aus der Welt. Noch nicht. Aber die Hoffnung haben wir ja auf Gerechtigkeit, auf das tausendjährige Reich, auf das Himmelreich. Aber bis es so weit ist, können wir einen anderen Umgang damit haben. Wenn die Barmherzigkeit von Gott in unserem Leben ist, dann dürfen Fehler angesprochen werden, daran geschaffen, dann darf vergeben werden. Und ich kann Gott um Kraft und Mut bitten, zur Umkehr. Und aus all dem, was war, darf ich lernen, und dann vorwärts gehen. Das ist nicht das, was die Welt uns lehrt. Normal bei unserer Welt ist, dass alles vertuscht wird und verdrängt. Da werden andere zum Sündenbock gemacht, um die eigenen Fehler nicht müssen zu sehen. Aber es ist Gottes Barmherzigkeit, die es möglich macht, dass wir uns unseren eigenen Fehler stellen und uns verändern lassen. Und denken, es geht ja noch weiter. Die Barmherzigkeit von Gott, die folgt uns auf Schritt und Tritt, wo wir auch hergehen, wenn wir ein Bundespartner von Gott sind. Ja, so steht es doch im Psalm 23. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, wo ich auch hergehe. Ja, wenn sie mir folgt, heisst das, Gott ist geduldig mit mir. Fehler passieren gegen wieder. Wir werden auch immer wieder schuldig aneinander und brauchen Barmherzigkeit füreinander. Gell? So beten wir doch. Und vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wir schließen die Predigt ab mit einem anderen eindrücklichen Gleichnis von Jesus, wo er uns probiert hat zu erklären, wer Gott der Vater ist. Die Matthäus überliefert im Kapitel 18 die folgenden Worte. Jesus hat gesagt, man kann das Reich von Gott mit einem König vergleichen, der mit seinen Verwaltern hat abgerechnet. Zu ihnen hat der Mann gehört, der hat dem König einen Millionenbetrag geschuldet. Einen Millionenbetrag. Aber er konnte die Schuld nicht zahlen. Darum hat der König ihn, seine Frau, seine Kinder, sein ganzes Eigentum verkaufen lassen, dass er wenigstens einen Teil davon zurückbekommt. Aber der Mann ist vor dem König auf Knie und hat gebetet, Herr, hab noch ein bisschen Geduld, ich will ja alles zahlen. Da hat der König Mitleid bekommen und war barmherzig. Er hat ihn freigegeben und hat ihm seine ganze Schuld erlassen. Kaum war der Mann frei, ist er zu einem Mitarbeiter, der hat ihm einen kleinen Betrag geschuldet. Er hat ihn gepackt und hat geschrien, hey, jetzt zahl endlich deine Schuld. Da ist der vor ihm auf die Knie und hat gebetet, Freund, hab noch ein bisschen Geduld, ich will ja alles zahlen. Aber der Knecht hat nicht warten und hat seinen Freund ins Gefängnis bringen lassen, bis da alles hat gezahlt hatte. Das haben andere beobachtet und haben dem König berichtet. Der König hat dem Mann zu sich kommen, dem er die ganzen Schulden hat erlassen und hat zu ihm gesagt, was hast du für ein kaltes Herz? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit deinem Mitarbeiter erbarmen können, so wie ich mit dir? Wie viel? Wo Schuld haben, war auch der Knecht optimistisch, wenn er nur mehr Zeit hätte. Aber es war ein riesiger Betrag. Und so steht auch jeder Mensch vor Gott, schon wenn wir auf die Welt kommen. Der ursprünglich ungetrübte Frieden zwischen Gott und Mensch ist schon lange gebrochen. Und wir haben keine Hoffnung, diesen Frieden aus eigener Leistung wiederherzustellen. Aber da, wo Gott ein ehrliches Herz findet, eins, das Reue empfinden kann, eins, das ihn sucht, da ist er nur zu gern bereit, von sich aus diesen grossen Schritt herzumachen auf diese Person und alle Forderungen, da, wo wir Gott nicht genügen können, nimmt er auf sich ans Kreuz. So wird immer wieder ein Neuanfang für uns möglich. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, sagt Jesus im Lukas 6. So lasst uns das mitnehmen. Immer wieder mal, auch wenn wir die Fenster da vorne sehen, wo Licht in unser Gotteshaus bringen, so sollen auch wir Licht sein und Licht bringen in unsere Häuser, an unsere Orte, wo wir unterwegs sind. Weil Gott barmherzig mit uns umgeht, wie auch wir miteinander barmherzig umgehen, einander neue Chancen schenken, wie auch der Bettler eine neue Chance hat bekommen, dort am Tor von Amiens. So heisst es im Jesaja 60, mache dich auf und werde Licht. Ja, das wollen wir. Amen.